Zurück in Orpheus Diensten. Natürlich war das Stadttor von Ombra verschlossen, als Farid seinen störrischen Esel endlich um die letzte Biegung der Straße trieb. Ein schmaler Mond schien auf die Türme der Burg und die Wachen vertrieben sich die Zeit damit, Steine nach den Knochen zu werfen, die an den Galgen vor der Stadtmauer baumelten. Die Gerippe hatte der Hänfling hängen lassen, auch wenn die Galgen aus Rücksicht auf seine empfindliche Nase nicht länger benutzt wurden. Vermutlich fand er, dass ein vollkommen leerer Galgen ein allzu beruhigender Anblick für seine Untertanen war.
»Na, wer kommt denn da?« grunzte der eine Wächter, ein langer, dünner Kerl, der sich an seiner Lanze festhielt, als könnten ihn seine Beine allein nicht tragen. »Sieh dir das braune Bürschchen an«, sagte er und griff Farid grob in die Zügel. »Reitet Mutterseelen allein in der Nacht umher. Hast du keine Angst, dass der Eichelherr dir den Esel unter deinem mageren Hintern wegstiehlt? Schließlich hat er sein Pferd heute oben auf der Nachtburg lassen müssen. Da kann er den Esel gut gebrauchen. Und dich verfüttert er an den Bären des schwarzen Prinzen.«
»Ich hab gehört, der Bär frisst nur Gepanzerte, weil sie so schön zwischen den Zähnen knacken.« Farids Hand wanderte vorsorglich zu seinem Messer. Er war zu müde, um unterwürfig zu sein, und vielleicht machte es ihn auch etwas leichtsinnig, dass es dem Eichelherr tatsächlich gelungen war, heil aus des Hänflings Burg zurückzukehren. Ja, auch er nannte Zauberzunge inzwischen immer öfter bei diesem Namen, obwohl Maggie jedes Mal sehr ärgerlich wurde, wenn sie ihn dabei ertappte.
»Ho, ho, ho! Hör dir das Bürschchen an, Rizzo!« rief der Wächter dem anderen Posten zu. »Womöglich hat er den Esel selbst gestohlen, um ihn an die Wurstmacher in der Metzgergasse zu verscherbeln, bevor das armselige Biest tot unter ihm zusammenbricht.«
Rizzo trat mit einem bösen Lächeln näher und hob seinen Speer, bis die hässliche Spitze genau auf Farids Brust wies.
»Ich kenne das Bürschchen«, sagte er.
Vorn fehlten ihm zwei Zähne. Das ließ ihn zischen wie eine Schlange.
»Hab ihn ein paar Mal auf dem Markt Feuer spucken sehen. Bist du nicht der, der sein Handwerk beim Feuertänzer gelernt haben soll?«
»Ja, und?« Farids Magen zog sich zusammen, wie jedes Mal, wenn jemand Staubfinger erwähnte.
»Und?« Rizzo stieß ihm die Lanzenspitze vor die Brust. »Steig von deinem klapprigen Esel und vertreib uns die Langeweile. Vielleicht lassen wir dich danach in die Stadt.«
Sie öffneten ihm schließlich das Tor, nachdem er fast eine Stunde für sie die Nacht zum Tag gemacht und das Feuer hatte Blüten treiben lassen, wie er es von Staubfinger gelernt hatte. Farid liebte die Flammen immer noch, auch wenn sie ihn mit ihren knisternden Stimmen allzu schmerzhaft an den erinnerten, der ihm alles über sie beigebracht hatte. Aber er ließ sie nicht mehr öffentlich tanzen, nur noch für sich selbst. Die Flammen waren das Einzige, was ihm von Staubfinger geblieben war. Und manchmal, wenn er ihn so sehr vermisste, dass sein Herz ganz taub war vor Sehnsucht, schrieb er seinen Namen mit Feuer an irgendeine Mauer in Ombra und starrte die Buchstaben an, bis sie verloschen und ihn allein zurückließen, so wie Staubfinger es getan hatte. Ombra war nachts gewöhnlich still wie eine Stadt der Toten, seit es seine Männer verloren hatte. Doch heute lief Farid gleich mehrmals in eine Gruppe von Soldaten hinein. Der Eichelherr hatte sie aufgestört und sie schwirrten immer noch zornig wie ein Schwarm Wespen in ihrem Bau umher, als würde das den frechen Eindringling zurückbringen. Mit gesenktem Kopf zerrte Farid den Esel an ihnen vorbei und war froh, als er endlich vor Orpheus Haus stand. Es war ein prächtiges Haus, eins der prächtigsten in Ombra und das einzige in dieser unruhigen Nacht, durch dessen Fenster noch Kerzenlicht fiel. Fackeln brannten neben dem Eingang, Orpheus hatte ständig Angst vor Dieben, und erweckten die Steinfratzen über dem Tor mit ihrem zuckenden Licht zum Leben. Farid ließ es jedes Mal schaudern, wie sie auf ihn herabstarrten mit ihren vorquellenden Augen und weit aufgerissenen Mündern, die Nasenflügel gebläht, als wollten sie ihm ins Gesicht schnauben. Er versuchte, die Fackeln mit einem Flüstern einschlafen zu lassen, so wie Staubfinger es oft getan hatte, aber das Feuer hörte ihm nicht zu. Das passierte immer öfter, als wollte es ihn daran erinnern, dass ein Schüler, dessen Meister tot war, für alle Zeit nur ein Schüler blieb.